Und ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Es geht heute um Gottes Willen. Gottes Willen. Manchmal sagen ja so Leute, um Gottes Willen. Kennt ihr das, wenn Leute das so sagen? Wenn du ihnen irgendwas erzählst und sie sagen, um Gottes Willen. Und das ist eigentlich auch mein Thema heute, denn die meisten wissen gar nicht, was sie da sagen. Denn die Frage, was will Gott eigentlich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und vielleicht das nächste Mal, wenn jemand zu dir sagt, boah, um Gottes Willen, frag ihn doch mal, ja, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? Er wird dich wahrscheinlich sehr entgeistert anschauen, weil er gar nicht weiß, von was er eigentlich da redet, was er eigentlich da sagt. Heute soll es um den Willen Gottes gehen. Was will Gott eigentlich? Manchmal sagen ja Leute, jeder will etwas von mir. Und das bedeutet, dass durch den Willen anderer man leicht unter Druck gerät. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass das von ganz klein auf beginnt. Da wollen die Eltern etwas anderes als das Kind. Also ich habe in der Kindererziehung festgestellt, solange ich dasselbe wollte wie meine Kinder, hatten wir kein Problem miteinander. Aber in dem Moment, wo mein Wille ein anderer war oder kollidierte mit dem Willen meiner Kinder, gab es Probleme. Kennt ihr das, ihr lieben Eltern? Wisst ihr, von was ich rede? Das ist anstrengend, das ist mühsam. Der Papa sagt, nein, du greifst nicht in die Steckdose. Will ich aber. Oder du greifst nicht auf die Herdplatte. Will ich aber, die ist so schön warm. Kennt ihr das? Wisst ihr, in einer gewissen Entwicklungsstufe, in einer gewissen Entwicklungsphase ist das ganz normal und gehört das zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Aber es ist extrem anstrengend, wenn der Wille der Eltern mit dem Willen des Kindes ständig kollidiert. Ich las vor einiger Zeit das Tagebuch eines Zweijährigen und da stand Donnerstag, 28. Oktober, 8.10 Uhr, Kölnisch Wasser auf Teppich gespritzt, riecht gut, Mama böse. Kölnisch Wasser ist verboten. 8.45 Uhr, Feuerzeug in Kaffee geworfen, Schimpfe bekommen, Feuerzeug ist verboten. 9 Uhr in Küche gewesen, rausgeflogen, Küche ist verboten. 9.15 Uhr in Papas Arbeitszimmer aufgeräumt, rausgeflogen, Arbeitszimmer ist verboten. 9.30 Uhr, Schrankschlüssel abgezogen, damit gespielt. Mama wusste nicht, wo er war, ich auch nicht. Mama geschimpft. 10 Uhr, Rotstift gefunden, Tapete schön bemalt. Schön malen ist verboten. 11.10 Uhr, Hose nass gemacht, nass machen verboten. 11.30 Uhr, Zigaretten zerbrochen, Tabak drin, schmeckt nicht gut, sehr verboten. 11.45 Uhr, Tausendfüßler bis unter Mauer verfolgt. Dort Mauerassel gefunden, sehr interessant, aber verboten. 12.15 Uhr, Dreck gegessen, witziger Geschmack, aber verboten. 12.30 Uhr, Salat ausgespuckt, ungenießbar, ausspucken, verboten. 13.15 Uhr, Mittagsruhe im Bett, nicht geschlafen, aufgestanden und auf Deckbett gesessen, gefroren, frieren, verboten. 14 Uhr, nachgedacht und festgestellt, alles Schöne ist verboten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Viele Menschen haben ihren eigenen Willen. Sie haben ihren eigenen Willen und den möchten sie gerne durchsetzen. Und das sieht man gerade bei Kindern, wenn sie ihren Willen haben. Wenn sie etwas wollen, dann wollen sie das unbedingt durchsetzen. Wisst ihr, für uns als Christen gibt es einen Willen, der wichtiger ist wie jeder andere Wille. Und das ist der Wille Gottes. Das ist das, was Gott will. Aber die große Frage ist, was will Gott eigentlich? Deshalb möchten wir uns mal zwei Predigten lang mit dem Thema beschäftigen, was ist eigentlich Gottes Wille? Was will Gott? Und der Predigttitel heute lautet, um Gottes Willen, Teil 1. Es geht heute um den Willen Gottes. Und wir möchten uns in zwei Predigten mal mit den ausgesprochenen und expliziten Wahrheiten des Willens Gottes beschäftigen. Was hat Gott in seinem Wort gesagt, was er will? Es gibt ja einige Stellen, die explizit davon sprechen, was Gottes Wille ist. Natürlich steht in der ganzen Bibel der Wille Gottes drin. Aber es gibt ganz spezielle Stellen, wo ausdrücklich gesagt wird, das ist Gottes Wille. Wisst ihr, Christsein ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen, was Gott will. Das ist eigentlich Christsein. Wir wollen, was Gott will. Das macht Christsein aus. Christen wollen, was Gott will. Ich möchte euch heute mal einen Mann vorstellen. Dieser Mann war ein enger Mitarbeiter von Paulus. Er stammte aus der Gemeinde in Kolosse und er ist eher unbekannt, obwohl er einen ganz, ganz wichtigen Dienst hatte. Der Name dieses Mannes kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie der Liebliche. Wahrscheinlich wisst ihr nicht, von wem ich rede. Ich rede von Epaphras. Epaphras. Wenn ihr mal einen Namen für ein Kind sucht, hier wäre einer. Ist sicherlich ein interessanter Name, so in der Schule, wenn dann gefragt wird, wie heißt du Epaphras? Kommt sicherlich sehr, sehr gut an. Wir lesen von diesem Mann in Kolosser 4, Vers 12. Und ich liebe diese Stelle, denn dieser Mann hat einen unglaublich wichtigen Dienst, der so ganz nebenbei erwähnt wird. Eigentlich nur in einem Vers kurz erwähnt wird. Und wir lesen dort in Kolosser 4, Vers 12. Es heißt dort, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Wow. Dieser Epaphras beeindruckt mich zutiefst. Da wird so ganz nebenbei gesagt, dass er um etwas rang in seinem Gebet. Nämlich, dass sie vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Wow, was für ein Gebet. Dieser Mann veränderte etwas durch sein Gebet. Er rang allezeit in seinen Gebeten, dass sie vollkommen und völlig überzeugt im Willen Gottes dastehen. Wisst ihr, solche Leute brauchen wir in unseren Gemeinden. Wir brauchen Epaphrasse, Leute, die beten, die dafür beten, dass andere vollkommen und völlig überzeugt im Willen Gottes stehen. Was für ein starkes Gebet. Darf ich dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass andere oder dass du selber vollkommen und völlig überzeugt im Willen Gottes stehst? Das ermutigt mich, dafür zu beten. Er rang alle Zeit in seinen Gebeten darum. Ihm war das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ist das dir auch ein wichtiges Anliegen? Ist das dir so ein wichtiges Anliegen, dass du regelmäßig dafür betest, dass du vollkommen im Willen Gottes stehst und dass andere vollkommen im Willen Gottes stehen? Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel von diesem Epaphras lernen können. Warum ist aber der Wille Gottes eigentlich so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir im Willen Gottes stehen? Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, der Wille Gottes ist das Beste für unser Leben. Es gibt nichts Besseres, als im Willen Gottes zu leben. Der Wille Gottes ist das Einzige, was uns wirklich glücklich macht. Corrie ten Boom hat das einmal folgendermaßen sehr, sehr schön ausgedrückt. Der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Und der gefährlichste Ort ist dort, wo wir außerhalb von diesem Willen sind. Es ist gefährlich, als halber Christ in dieser mit Dunkelheit, Chaos und Hoffnungslosigkeit erfüllten Zeit zu leben. Im Zentrum eines Wirbelsturms ist absolute Ruhe. Es gibt keinen sichereren Ort, als im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Ist das nicht schön ausgedrückt? Der Wille Gottes ist das Entscheidende. Gottes Wille ist das Beste für unser Leben. Und deswegen sollten wir uns mit diesem Willen Gottes beschäftigen. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt oder damit ihr wisst, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Wille Gottes für unser Leben ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und wohl dem Menschen, der sich mit dem Willen Gottes eins macht, der im Willen Gottes lebt. Das ist das, was Gott möchte. Das ist das, was uns Frieden gibt, mitten im Sturm. Das ist das, was echte Freude, echte Ruhe, wirkliche Geborgenheit bringt in unser Leben hinein. Der Wille Gottes ist so was Entscheidendes. Der Wille Gottes ist das Beste, was uns in unserem Leben passieren kann. Christen sind Menschen, die sich mit dem Willen Gottes eins machen, die das wollen, was Gott will. Deshalb dürfen wir voller Freude beten, wie Jesus uns im Vater unser gelehrt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Frage ist aber, was ist genau Gottes Wille? Was will Gott eigentlich? Und heute und das nächste Mal möchten wir uns mal 8 Bibelstellen anschauen, wo Gott explizit sagt, was er eigentlich will. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wie damals der Epaphras betete, dass wir alle vollkommen und völlig überzeugt in diesem Willen Gottes stehen. dass wir total überzeugt sind von dem, was Gottes Wille ist und dass wir in das hineinwachsen, in dem leben und dass wir uns mit dem Willen Gottes eins machen. Und dazu müssen wir den Willen Gottes kennen, müssen wir wissen, was ist eigentlich sein Wille. Also 8 Aussagen heute, 4 und nächstes Mal wieder 4, 8 Aussagen über das, was Gott wirklich will. Und die erste Aussage finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 3. Dort heißt es: Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der erste Punkt heute. Gott will, dass alle Menschen seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein ausgesprochener Wille. Gott will Menschen retten. Für Gott ist jeder Mensch wichtig, jeder Mensch wertvoll. So wertvoll, dass Jesus sein Leben für jeden einzelnen Menschen gegeben hat. Jeden Menschen, der über diese Erde geht. Für jeden hat Jesus sein Leben gegeben. Gott möchte Menschen erreichen. Der Mensch ohne Gott ist verloren und er braucht Rettung. Deswegen ist das Kreuz so wichtig, die Botschaft vom Kreuz so wichtig, die Botschaft der Vergebung so wichtig. Vergebung unserer Schuld ist für jeden Menschen da. Es ist Gottes Wille, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gott möchte Menschen erreichen. Ganz egal, ob dick oder dünn, jung oder alt, gebildet oder ungebildet, sogar eingebildet. Egal, ob welche Weltanschauung jemand hat, egal, welche Herkunft jemand hat, egal, welche Hautfarbe jemand hat, egal, welche sexuelle Orientierung jemand hat, für Gott ist jeder Mensch wichtig. Jeder Mensch ist für ihn wichtig. Und er möchte jedem Menschen ganz persönlich begegnen und ihn erretten. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Errettung. Deshalb ist Jesus gekommen, deswegen ist er am Kreuz gestorben, damit wir frei von unserer Schuld werden können. Und dieses Angebot Gottes gilt jedem Menschen auf dieser Erde. Sein Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Die Frage ist nur, ob wir uns mit diesem Willen Gottes eins machen. Ob wir uns eins machen mit dem, was Gottes Wille ist. Ob sein Wille auch unser Wille ist. Gottes Herz schlägt für die vielen verlorenen Menschen in Österreich, die nichts von seiner Liebe wissen, die nichts von seiner Errettung wissen. Menschen ohne Gott, ohne Jesus, sind verloren und brauchen Rettung. Und wisst ihr, sie sind für Jesus unglaublich wichtig. Wusstest du, dass deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familienangehörigen wichtig sind für Gott? Dass sein Herz für sie schlägt? Dass er die Not sieht, dass sie Gottes VIPs sind, very important person, dass jeder Mensch für Gott unglaublich wichtig ist, unglaublich wertvoll ist. Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Es heißt einmal von Jesus in Matthäus 9, Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus sah die vielen verlorenen Menschen und sein Herz wurde innerlich bewegt über ihre Not. Er sah die Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben, orientierungslos. Ist das nicht der Zustand der meisten Menschen heute? Orientierungslos, kein Ziel, keinen Sinn, keine Richtung, ohne Orientierung. Sie wissen nicht, was richtig oder falsch ist. Schafe ohne einen Hirten sind verloren. Hast du schon einmal eine Schafherde gesehen? Mäh. Die ganzen Schafe, wie sie da so laufen. Schafe haben etwas mit mir gemeinsam. Sie haben nämlich keinen Orientierungssinn. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn. Ich bin sowas von schlecht in Orientierung. Und wenn dann manchmal Leute mich fragen, du, wo ist denn das, wie finde ich denn dorthin, dann sage ich, du, frag mich bitte nicht. Also ich bin der ganz Falsche, den du da fragst. Schafe brauchen einen Hirten, sonst sind sie verloren. Und wisst ihr, genauso ist der Mensch. Der Mensch ohne Gott hat keine Orientierung. Er weiß nicht, wo es lang geht. Er ist verloren. Wir brauchen Gott, damit wir Orientierung finden. Wir brauchen Gott. Und Jesus sah diese Verlorenheit des Menschen und sein Herz wurde innerlich bewegt. Und meine Frage ist, bewegt es unser Herz, wenn wir die Not der Menschen sehen? Bewegt es unser Herz, wenn wir die vielen Menschen sehen, die nichts von Gottes Liebe wissen? Jesus sah die vielen Menschen, die nichts von seiner Liebe wissen, die erschöpft und verschmachtet waren. Und er sah ihre Not und sein Herz wurde bewegt. Er sah in ihnen eine potenzielle Ernte, die eingebracht werden sollte. Wisst ihr, Gott hat eine potenzielle Ernte in dieser Stadt und in diesem Land. Gott möchte Menschen erreichen. Deine Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannten, deine Arbeitskollegen, deine Studienkollegen, deine Mitschüler sollen etwas von Jesus hören. Gott liebt jeden Menschen. Jeder Mensch ist für ihn wichtig. Jeder Mensch soll etwas von Gottes Liebe hören. Und deshalb sagt Jesus, dass wir darum beten sollen, dass Arbeiter in die Ernte gehen. Gottes Herz schlägt für die Verlorenen und er möchte sie erreichen. Das ist sein Wille. Das will er. Und die Frage ist, machen wir uns mit diesem Willen Gottes eins? Schlägt auch unser Herz dafür? Das ist die große Frage. Schlägt unser Herz für das, wofür Gottes Herz schlägt? Wisst ihr, Jesus erzählt einmal ein ganz krasses Gleichnis. Da war ein Mann, der hatte 100 Schafe und eins ging ihm verloren. Und was tat er? Er blieb bei den 99 und sagte, ach komm, ein bisschen sind immer weg, ist ja wurscht. Nein, er ließ die 99 zurück und ging dem einen Verlorenen nach, heißt es dort. Und was möchte Jesus damit sagen? Er selber erklärt es dann in Lukas 15, wo es heißt in Vers 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Hast du gehört? Gottes Herz schlägt für die Verlorenen. Gottes Herz schlägt für die Verlorenen. Er möchte sie erreichen. Er möchte uns, dich und mich gebrauchen, dass wir den Verlorenen nachgehen, dass wir ihnen den Weg zeigen, dass sie etwas von Gottes Liebe hören. Und wenn ein Verlorener gefunden wird, dann ist eine gewaltige, große Freude, eine Party im Himmel, heißt es hier. Der Himmel rastet regelrecht aus, wenn ein Verlorener gefunden wird. Gott möchte uns gebrauchen, dass wir Menschen für Jesus erreichen. Wir dürfen die beste Botschaft der Welt an die Menschen weitergeben. Es gibt einen Gott, der Menschen liebt, der Gemeinschaft mit Menschen haben möchte, der unser Leben verändern möchte. Es gibt einen Gott, der Sünde vergibt. Was für ein Riesengeschenk. Und der ein neues Leben schenken möchte. Ein Gott, der uns Sinn und Ziel und Ausrichtung im Leben gibt. Es gibt einen Vater, der auf den verlorenen Sohn oder die verlorene Tochter wartet. Der lässt die 99 stehen, um dem Verlorenen nachzugehen. Und wisst ihr, diese Botschaft dürfen wir den Menschen in unserem Umfeld sagen. Paulus sagt einmal in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne jemanden, der ihnen die Botschaft verkündet? Wie aber sollen sie verkünden, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, welche Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Botschaft bringen. Du bist gesandt in deine Umgebung, in deine Nachbarschaft, in deine Verwandtschaft, in deinen Bekanntenkreis, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, um etwas von Gottes Liebe weiterzugeben. Gott möchte Menschen erreichen und er möchte dich und mich dazu gebrauchen. Gottes Herz schlägt für die Menschen in deinem Umfeld. Wir dürfen Botschafter der Hoffnung sein, gerade in dieser hoffnungslosen Welt. Wir dürfen etwas von seinem Licht in die Dunkelheit hineintragen, in die Dunkelheit dieser Welt. Es ist kein Zufall, dass du gerade an dem Platz bist, wo du bist. Hast du das gehört? Es ist kein Zufall, dass du gerade an dem Platz bist, wo du bist. Gott möchte dich dort gebrauchen. Er möchte dort etwas durch dich tun. Du sollst einen Unterschied machen. Jesus sagte damals seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir dürfen Zeugen Jesu sein. Zeugen sind Menschen, die etwas erlebt haben, die etwas weitergeben können. Und Jesus sagt hier nicht, wir sollen seine Rechtsanwälte sein. Wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Manchmal sagen Leute, ich kann den anderen ja nichts weiter sagen, ich weiß nicht alle Antworten auf alle Fragen. Ich möchte sagen, ich kenne noch nicht mal alle Fragen, geschweige denn alle Antworten. Wir müssen nicht alle Antworten haben. Wir sind nicht Gottes Rechtsanwälte, aber wir dürfen Zeugen sein. Wir dürfen von dem sagen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Unterschätze nie die Kraft deines Zeugnisses. Wenn du Menschen erzählst, was Jesus in deinem Leben getan hat, hat das gewaltige Auswirkungen. Und Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein ausgesprochener Wille. Das ist sein Ziel. Dafür schlägt sein Herz. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass auch unser Herz dafür schlägt. Ich wünsche mir so sehr, dass es der Pulsschlag unserer Gemeinde ist, dass Menschen Jesus finden. Wir wollen, dass Menschen, dass Scharen von Menschen in Graz und in Österreich echtes Leben durch Jesus finden. Das ist unser Ziel, das ist unser Wunsch, dass sie ihm begegnen, dass sie ihn erleben. Wir wollen uns eins machen mit dem Willen Gottes. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Wisst ihr, Gemeinde kann sehr, sehr schnell so zu einem Insider-Club werden, wo sich alles nur noch um uns dreht. Aber wir haben einen ganz großen Auftrag als Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Kirche ist Kirche für andere. Wir haben einen gewaltigen Auftrag, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Auftrag in dieser Stadt, Menschen für Jesus zu erreichen. Wenn man Gemeinde mit einem Schiff vergleichen würde, welches Schiff wäre unsere Gemeinde? Ein Luxusliner oder ein Rettungsschiff? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wisst ihr, auf einem Luxusliner geht es um Unterhaltung, geht es um Entertainment, geht es darum, dass man sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Und so sind manche Gemeinden. Es geht um das Wohlbefinden, es geht darum, dass mir alles passt, es geht darum, dass für mich alles richtig ist. Wir lassen uns die Sonne der Liebe Gottes auf unserem Bauch scheinen. Und wenn es nicht genauso läuft, wie ich es mir gedacht habe, dann bin ich beleidigt. Oder dann klage ich, dann meckere ich. Wie anders ist es auf einem Rettungsschiff? Ein Rettungsschiff hat einen ganz klaren Auftrag, nämlich Menschen zu retten. Da wird jeder für diesen Auftrag gebraucht. Dieser Auftrag ist ganz, ganz wichtig. Da steht nicht Entertainment im Vordergrund, sondern Menschen. Da geht es darum, dass man Menschen erreichen kann. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde kein Luxusliner ist, sondern ein Rettungsschiff. Dass wir unseren Auftrag erkennen und dementsprechend leben. Gottes Herz schlägt für die vielen Menschen in unserem Land, die noch nichts von ihm wissen. Gottes Wille ist, dass Menschen seine Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und vielleicht ist ein gutes Gebet, morgens zu beten, Herr, gib mir eine Gelegenheit heute, etwas von dir und deiner Liebe an andere weiterzugeben. Machen wir uns eins mit diesem Willen Gottes. Der erste Wille Gottes ist, dass Menschen seine Wahrheit erkennen. Der zweite Wille Gottes, Jesus will Menschen berühren und heilen. Jesus will Menschen berühren und heilen. Da war ein aussätziger Mann, da kam ein aussätziger Mann zu Jesus und stellte eine interessante Frage. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Aussatz damals war. Aussätzige waren aus der Gesellschaft geächtete Menschen. Wenn jemand aussätzig war, dann durfte er nicht mit den normalen Menschen zusammen sein. Er war kultisch unrein und er war komplett ausgeschlossen aus der Gesellschaft und auch aus dem Gottesdienst. Und wenn jemand in seine Nähe kam, dann musste jeder rufen, Aussatz, Aussatz, unrein, unrein. Das war das, was man rufen musste, wenn man in die Nähe von so jemandem kam. Wer einen Aussätzigen berührte, der war ebenfalls unrein. Und jetzt kam ein unreiner, aussätziger Mensch zu Jesus und stellte folgende interessante Frage. Es heißt in Matthäus 8, Vers 2, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Dieser Mann sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und was sagte Jesus? Ich will, sei gereinigt. Und wisst ihr, mir kommt das vor, wie wenn dieses Statement, ich will, sei gereinigt, durch die Jahrtausende hindurch hallt. Da etwas Gewaltiges ist, Jesus will Menschen berühren, reinigen und heilen. Jesus streckte seine Hand aus und berührte ihn. Wow, unglaublich bei einem Aussätzigen. Jesus hatte keine Angst vor dem Aussatz. Er wollte Menschen berühren. Er wollte sie heilen und er wollte sie verändern. Und das möchte er bis heute tun. Wir haben einen Gott, der Menschen berührt. Wir haben einen Gott, der Menschen heilt. Und ich finde das absolut genial. Er möchte auch deine inneren Wunden heilen. Jesus ist der Heiland. Er möchte gerade Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, er möchte sie berühren und sie erreichen. Keiner ist für ihn zu unrein. Keine Situation ist für ihn zu ausweglos. Er möchte Menschen persönlich begegnen und heilen. Und wisst ihr, das finde ich immer wieder das Faszinierendste, was es für mich gibt, auch gerade als Pastor, wenn ich erlebe, wie Menschen berührt werden von Gott, wie Menschen geheilt werden von Gott, wie Menschen verändert werden von Gott. Das ist was, das kann kein Mensch tun, das kann nur Gott tun. Und das ist einfach etwas absolut Geniales. Das möchte Gott tun. Er ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht verändert. Und er streckt immer noch seine Hand zu Menschen aus. Und er möchte sie berühren und sie heilen. Und er ist auch heute hier in diesem Gottesdienst und er ist auch heute im Livestream da. Und er möchte uns persönlich begegnen, jedem Einzelnen dort, wo wir es brauchen. Er kann Dinge verändern, die du niemals verändern kannst. Das ist unser Gott. Und er möchte seine Hand zu dir ausstrecken. Eine Berührung mit Jesus verändert alles. Er kann Beziehungen wiederherstellen. Er kann den inneren Schmerz wegnehmen. Er kann dich auch körperlich heilen, dort, wo du Heilung brauchst. Eine Berührung mit Jesus verändert alles. Und er ist heute hier und er streckt seine Hand zu uns aus und es ist sein Wille, Menschen zu berühren und zu heilen. Das ist die zweite Aussage über Gottes Willen. Jesus will Menschen berühren und heilen. Dann das dritte. Jesus will Gemeinde bauen. Es ist ein ausgesprochener Wille, Gemeinde zu bauen. Er sagte zu Petrus in Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus will Gemeinde bauen. Und er baut heute Gemeinde weltweit in einer unglaublichen Art und Weise. Es ist gewaltig, wie Gemeinde Jesu wächst. Jeden Tag kommen mehrere 10.000 Menschen zum Glauben an Jesus. Er baut seine Gemeinde in gewaltiger Art und Weise. Und wir dürfen Teil davon sein. Ist das nicht genial? Wir dürfen Teil von dieser weltweiten Gemeinde sein, die er baut. Ich finde das so genial, Teil dieser weltweiten Gemeinde sein zu dürfen. Und ich finde es beeindruckend, was für Menschen Jesus in seine Gemeinde hineinstellt. Schaut euch doch mal kurz um, wer da heute so um euch herum ist. Ist das nicht genial, was für Leute da sind? Was für Menschen Gott da hereinstellt? Was für Menschen Gott in seine Gemeinde hineinruft? Das finde ich etwas absolut Geniales. Brüder und Schwestern im Glauben zu haben. Wir sind eine große Familie als Gemeinde. Und wir haben einen genialen Vater. Und wir sind Teil einer weltweiten großen Familie, der größten Familie, die es überhaupt gibt. Und alle haben denselben Vater und unseren großen Bruder Jesus. Und auf die sind wir so dankbar, für die sind wir so dankbar. Und ich fühle mich so geehrt, da dazugehören zu dürfen. Zu dieser Gemeinde Jesu dazugehören zu dürfen. Jesus baut seine Gemeinde bis heute. Und er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Was für eine geniale Aussage, was für eine geniale Zusage auch für uns als Gemeinde. Jesus baut Gemeinde. Aber er möchte es nicht alleine tun, sondern er möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass wir uns mit dem Willen Gottes eins machen. Dass wir uns eins machen mit dem Anliegen, das er hat. Wir dürfen Mitarbeiter sein. Ist das nicht schön? Paulus sagt einmal in 1. Korinther 3, Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Hast gehört? Du bist Gottes Mitarbeiter. Er sagt, hey, du bist mein Mitarbeiter, ich möchte dich gebrauchen. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Du bist Gottes Mitarbeiter in diesem Gemeindebau. Wir sind Gottes Bau, Gott baut seine Gemeinde, aber wir dürfen Mitarbeiter sein. Wir dürfen Teil von dem sein, was er da baut. Jeder wird gebraucht, damit Gemeinde gebaut werden kann. Jeder darf seine Gaben einsetzen und damit dienen. Wie herrlich ist es in einer Gemeinde, wenn jeder mit seinen Gaben dient. Da gibt es Leute, die haben musikalische Gaben und es ist so genial, wenn sie diese Gaben in der Gemeinde einsetzen. Danke dem Super Lobpreisteam heute wieder. Herzlichen Dank euch. Echt genial. Danke, dass ihr eure Gaben einsetzt. oder technische Gaben oder Gaben mit den Kindern, Gaben mit Jugend, Gaben Menschen zuzuhören, Gaben für Zahlen und Finanzen, so viele verschiedene Begabungen, Gaben für Seelsorge, Gabe für Begleitung von Menschen. Es gibt so viele verschiedene Gaben und es ist so genial, wenn jeder in einer Gemeinde mit seinen Gaben dient. Dann kann Gemeinde wachsen und gedeihen. Wenn jeder mit seinen Gaben dient, wird Gemeinde automatisch attraktiv. Hast du es gehört? Wenn jeder in einer Gemeinde mit seinen Gaben dient, wird Gemeinde automatisch attraktiv. Das macht Gemeinde attraktiv. Du darfst dich einbringen, du darfst mitgestalten, du darfst mitprägen. Jesus möchte Gemeinde bauen, aber er möchte es nicht alleine tun, sondern er möchte dich und mich dazu gebrauchen. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es so schön, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jeder hat unterschiedliche Gaben von Gott bekommen und wir dürfen damit einander dienen. Der eine kann zum Beispiel viel Geld verdienen und darf ihm viel geben. Der andere kann sehr gut mit Kindern umgehen. Der nächste hat ein großes Herz für Senioren. Der nächste kann Leute unglaublich nett begrüßen. Herzlich willkommen im Begrüßungsdienst. Der nächste ist technisch extrem gut. Herzlich willkommen im Livestream, im Mischpult, im Beamer, in all diesen technischen Dingen. Der Nächste hat ganz viel Zeit, um für Menschen zu beten. Herzlich willkommen im Gebetsteam. Etwas ganz Geniales. Oder er hat ganz viel Zeit, um Menschen zuzuhören. Eine unglaublich wichtige Gabe. Wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu dienen und Gemeinde mitzubauen. Und Gemeinde kann nur funktionieren, wenn jedes Glied seine Funktion wahrnimmt. Gott hat dich in die Gemeinde hineingestellt und dir einzigartige Gaben gegeben, die du einbringen darfst und sollst. Und das macht Gemeinde attraktiv, wenn jeder mit seinen Gaben dient. Du wirst gebraucht. Gott möchte dich gebrauchen, mit ihm gemeinsam Gemeinde zu bauen. Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Jesus will Gemeinde bauen. Aber die Frage ist, möchtest du dich mit diesem Willen Gottes eins machen? Möchtest du Teil von dem sein? Möchtest du sagen, dein Wille geschehe und ich möchte Teil von dem sein, was dein Wille ist? Die dritte Aussage über Gottes Willen, Jesus will Gemeinde bauen. Und dann die vierte Aussage, Petrus spricht in 1. Petrus 2, Vers 15 davon. Dort heißt es, denn so ist es der Wille Gottes, dass sie durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und das ist die vierte Aussage heute, der vierte Wille Gottes. Gott will, dass wir Gutes tun. Gott will, dass wir Gutes tun. Er möchte, dass wir nicht nur von der Liebe Gottes reden, sondern dass wir sie zeigen. Taten reden lauter als Worte. Wisst ihr das? Taten reden lauter als Worte und wir dürfen in unserer Umgebung Gutes tun. Menschen sollen etwas von Jesus sehen in unserem Leben. Franz von Assisi hat einmal gesagt, predige das Evangelium durch dein Leben und wenn nötig, gebrauche auch Worte. Wir machen es meistens umgekehrt. Wir sagen, okay, ich predige erstmal mit Worten und dann vielleicht kann mein Leben dann auch noch dementsprechend sein. Aber ich denke, das Leben soll sprechen. Paulus sagt es so in 2. Korinther 3, Vers 2. Denn ihr seid ein Brief Christi, erkannt und gelesen von allen Menschen. Die Menschen lesen in unserem Leben. Und die meisten Menschen in deinem Umfeld werden vielleicht nie eine Bibel lesen, aber sie werden dein Leben lesen. Und je nachdem, was sie in deinem Leben lesen, werden sie Interesse bekommen, in der Bibel zu lesen. Oder auch nicht. Menschen lesen unser Leben. Und die Frage ist, was liest man in deinem Leben? Spüren die Menschen in deinem Umfeld, dass Jesus in dir lebt? Ist etwas von Jesus, seinem Charakter und seiner Liebe in dir zu lesen? Es heißt einmal in Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Unser Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Was sehen die Menschen in deinem Leben? Regt das zum Lobpreis an? Ist das etwas, wo sie Gott anfangen zu verherrlichen oder spürt man da nur Jammern und Klagen und negative Dinge? Wir dürfen gute Werke tun. Und wisst ihr, vielleicht sind es manches Mal die ganz kleinen Dinge. Es sind nicht immer die großen Dinge, die etwas bewirken. Manchmal haben kleine Dinge große Auswirkungen. Vielleicht bedeutet es nur, ein freundliches Wort zu jemandem zu sagen. Vielleicht bedeutet es nur, jemandem ein Lächeln zu schenken. Es wäre doch so cool, wenn du mal kurz deinem Nachbarn ein Lächeln schenkst. Schenk ihm mal ein nettes Lächeln, dein bestes Lächeln, das du überhaupt drauf hast. Das ist ein Geschenk, wenn man jemandem ein Lächeln schenkt. Oder vielleicht jemandem eine schwere Tasche zu tragen. Oder den Arm um jemanden zu legen, wenn es jemandem nicht gut geht. Ist vielleicht mehr wert wie eine ganze Predigt. Den Arm um jemanden zu legen, wenn es jemandem nicht gut geht. Ein ermutigendes SMS zu schreiben. Oder im Straßenverkehr jemand anderen den Vorrang zu geben. Oder wenn jemand hinter der grünen Ampel nicht sofort losfährt, nicht sofort zu hupen und ihm den Vogel zu zeigen, sondern freundlich zu sein. Wisst ihr, ich habe das diese Woche üben dürfen. Ich habe ja die Predigt vorbereitet und ich habe das direkt hautnah üben dürfen. Ich hatte es eilig und vor mir fuhr in der 30er-Zone ein Auto mit circa 10 Stundenkilometern. Und dieses Auto blieb bei jeder Kreuzung stehen und schaute sehr, sehr ausführlich in die Kreuzung, ob da von rechts und von links und von hinten und von vorne und von wer weiß, wo jemand kommt. Und dann fuhr diese Person wieder ganz, ganz schön langsam an, so richtig schön gemütlich. Und zuerst kamen meine Gefühle so richtig in Wallung. Und dann dachte ich mir, hey, ich könnte ja eigentlich für diese Person beten. Das tut ihr gut und das tut mir gut. Und dann dachte ich mir, vielleicht fährt sie ja deswegen genauso langsam, dass ich noch länger für sie beten kann. Vielleicht brauche ich mehr Zeit zum Gebet. Und so tat ich das und plötzlich war aller Ärger verflogen. Wisst ihr, lasst uns Jesus sichtbar machen in unserem Alltag. Lasst uns das leben, lasst uns das ganz praktisch leben, im Alltag leben. Denn wisst ihr, entweder unterstreichen wir mit unseren Taten unsere Worte oder wir streichen sie durch. Wir können vieles reden, wenn wir nicht das leben, streichen wir es durch. Und ich möchte so gerne, dass Jesus in meinem Leben unterstrichen wird und dass Jesus durch unsere Gemeinde unterstrichen wird und dass der Charakter Jesu sichtbar wird, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben spürbar wird, dass Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, dass das spürbar wird bei den Menschen in unserem Umfeld, dass sie das spüren. Ist das das, was die Menschen in deinem Leben sehen? Unsere Werke sprechen lauter als unsere Worte. Und wie wäre es, wenn Christen dafür bekannt wären, dass sie positive, liebevolle, freundliche, zuvorkommende Menschen sind, dass Menschen hier in die FCG Graz kommen, weil sie sagen, so wie die leben, das möchte ich kennenlernen, das möchte ich wissen. Was ist ihr Geheimnis? Ich möchte das wissen. Was ist ihr Geheimnis? Gottes Wille ist, dass wir Gutes tun. Und ich glaube, es braucht eine Revolution des Gutestuns. Das wäre so cool. Jemand hat mal gesagt, es ist nicht unsere Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber es wäre unsere Schuld, wenn sie so bleibt. Wir können etwas verändern. Jeder Einzelne von uns durch Gutestun. Ich hörte mal eine Frau, die jeden Morgen betete, Herr, zeig mir heute eine Person, der ich etwas richtig Gutes tun kann. Und diese Frau erzählte, sie sagte, an jedem Tag gab es mindestens eine Situation, wo sie etwas richtig Gutes jemandem tun konnte. Und vielleicht sollten wir auch dafür beten. Vielleicht sollten wir uns morgens in der Früh ganz bewusst darauf einstellen, zu sagen, Herr, bitte gib du mir heute einen Menschen, dem ich was richtig Gutes tun kann. Und wie wäre es, wenn jeder von uns heute noch einer Person so etwas richtig Gutes tut? So richtig sagt, ich möchte meinen Glauben jetzt ausleben, ich möchte jemandem heute mal was richtig Gutes tun. Das wäre doch so genial. Wir sind berufen, Gutes zu tun. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Wisst ihr, ich bin so begeistert über den Willen Gottes. Um Gottes Willen. Was will Gott eigentlich? Gottes Wille ist das Beste für unser Leben. Was will Gott eigentlich? Was ist sein ausgesprochener Wille? Wir haben heute gesehen, erstens, Gott will, dass alle Menschen seine Wahrheit erkennen. Zweitens, Jesus will Menschen berühren und heilen. Drittens, Jesus will Gemeinde bauen. Und viertens, Gott will, dass wir Gutes tun. Und meine Frage am Ende dieser Predigt ist, willst du, was Gott will? Möchtest du dich mit dem Willen Gottes eins machen? Dann dürfen wir heute dafür beten, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Durch mein Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte mich mit deinem Willen eins machen. Und wisst ihr, das ist das Schönste und Größte, was es im Willen, was es im Leben gibt, wenn wir im Willen Gottes leben. Und meine Frage ist, bist du bereit, Gottes Willen zu deinem Willen zu machen? Zu sagen, Herr, gebrauche du mich, dass dein Wille geschehen kann. Dann würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und lasst uns alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, für deinen Willen. Und Herr, wir stehen heute hier vor dir und wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Herr, ich bitte dich darum, dass wir uns mit diesem Willen Gottes eins machen, dass wir den Willen Gottes erkennen, dass wir erkennen, was dein Wille ist, was du möchtest. Und dass wir uns mit dem eins machen und dass dein Wille geschehen kann, auch durch unser Leben, dass du uns gebrauchen kannst, dass dein Wille geschehen kann. Herr, und du kennst die vielen Menschen in diesem Land, die nichts von deiner Liebe wissen. Du kennst die Menschen in unserem Umfeld, die nichts von deiner Liebe wissen. Und wir stehen heute vor dir und wir bitten dich darum, berühre du da unser Herz, dass wir die Not der Menschen sehen, dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst, dass unser Herz berührt wird von dir, von deiner Liebe und dass wir Menschen für dich erreichen können, dass Menschen dich finden können, dass Menschen in Beziehung zu dir kommen können, dass Menschen Vergebung erleben dürfen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du Menschen berühren möchtest, dass du Menschen heilen möchtest. Danke dafür, dass deine Hand ausgestreckt ist, auch heute hier in diesem Gottesdienst, dass es dein Wille ist, Menschen zu berühren, Menschen zu heilen, auch innerlich zu heilen, dort, wo Verletzungen da sind. Danke für deinen Willen, dass du willst, dass Menschen berührt werden, dass Menschen geheilt werden. Danke dafür, dass du Gemeinde baust. Danke dafür, dass wir uns mit diesem Anliegen eins machen dürfen, gemeinsam mit dir Mitarbeiter zu sein und Gemeinde zu bauen. Danke dafür, dass du jetzt in dieser Zeit in gewaltiger Art und Weise weltweit deine Gemeinde ausbreitest. Danke, dass überall Menschen zu dir finden, Menschen dich erkennen. Und danke für diese geniale, große Familie, die wir sein dürfen als deine Kinder. Es ist einfach so ein geniales Geschenk. Und danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest, Gemeinde mitzubauen. Und danke dafür, dass wir Gutes tun dürfen, auch in dieser Woche. Und Herr, ich bete darum, dass jeder von uns heute und an jedem Tag dieser Woche anderen Menschen Gutes tun kann. Dass wir als Christen bekannt sind dafür, dass wir Gutes tun. Dass wir bekannt sind dafür, dass dein Wesen durch uns sichtbar wird. Und Herr, da beten wir um Herzensveränderung. Da beten wir dort, wo wir spüren, dass wir das nicht können, bitten wir dich um deine Kraft, um dein Wirken in unserem Leben, dass die Frucht des Geistes sichtbar wird in unserem Leben. Danke dafür, dass wir uns mit deinem Willen eins machen dürfen und dass wir über all dem beten dürfen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Halleluja. Wenn wir so in der Gegenwart Gottes sind, darfst du jetzt einfach ganz persönlich das Gott ausdrücken und sagen, Herr, ich möchte, dass dein Wille durch mein Leben geschieht. Und vielleicht ist heute sogar so ein spezieller Punkt in deinem Leben, wo Gott möchte, dass du deinen eigenen Willen zur Seite legst und dass du sagst, Gott, dein Wille geschehe. Und dann würde ich dich so ermutigen, heute ganz bewusst Gottes Willen an erste Stelle in deinem Leben zu setzen, weil Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn.